Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Grüße euch alle sehr, sehr herzlich im Namen Jesu. Ich freue mich auch über die neuen Mitglieder. Ich hoffe, ihr werdet euch ja wohlfühlen. Ich fühle mich ja schon wohl, obwohl ich gar kein Mitglied bin. Also ich komme immer sehr gerne hierher, wenn ich mal Rentner bin. Dann komme ich ja. Ja, und euer Pastor Jens, ihm wünsche ich auch ganz besonders Gottes Segen hier in eurer Mitte, dass er vielen, vielen zum Segen wird. Und unterstützt ihn kräftig, betet für ihn. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann wird er auch ein Segen sein können. Ja. Ja, und jetzt wollen wir etwas hören aus Psalm 139. Da ist natürlich so viel Stoff drin, also da müsste man ein paar Stunden predigen, aber das wollen wir uns ja hier nicht antun, sondern einige Gedanken daraus dann nehmen. Aber wollen das meiste davon lesen. Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, und ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet, und du hast mich gebildet im Mutterleibe, und ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Dann in Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Also dieser Psalm, ein wunderbarer Psalm, den ich sehr, sehr liebe, er spricht von der Allwissenheit und Allgegenwart Gottes. Und wenn wir nun unser Wissen betrachten, wie erbärmlich ist das oft. Und deshalb wollen wir immer noch mehr wissen. Wir streben ja nach Wissen. Wissen ist Macht, nicht? Wir kennen dieses Wort ja. Und wenn wir über andere Bescheid wissen, ist auch eine tolle Sache. Wenn wir wissen, wie wir unser Leben gestalten sollen, ist eine gute Sache. Aber es gibt so auch ein Wissen, das etwas Böses bezweckt. Da, wo man andere aushorcht. Und wir wissen das jetzt aus unseren Tagen, wo einige Dinge bekannt geworden sind, wo es heißt, jeder kann ausgeforscht werden, über Telefon, über alles. Ich will das jetzt nicht aufzählen. Die Zeitungen sind voll davon, die Nachrichten immer wieder. Ich meine, wie die Geheimdienste uns befragen, ausforschen und so weiter, abhören, wie der Experte Snowden nun besonders auch offenbart hat. In der DDR, wo ich eine Zeit lang auch war, wurden wir auch ausgeforscht. Die Stasi hat das sehr gut hingekriegt. Wir nannten sie damals die Firma Horch und Guck. Ja, die immer wieder geforscht haben. Man musste sich wirklich vorsehen und nicht nur eben am Telefon, sondern auch manchmal bei den Nachbarn. Man wusste oft nicht, wer sagt was. Ich weiß noch, wie ich in Rumänien war und einer wollte etwas über Wurmbrand sagen, Pastor Wurmbrand, der nun viel im Gefängnis war. Und einer hatte mit ihm gesessen. Und ich sagte, kannst du mir Näheres erzählen? Denn bei uns in Deutschland, viele Theologen sagen, das gibt keine Untergrundkirche und er hat gar nicht gelitten und so weiter. Dann sagt er, dann gehen wir beiseite, damit keiner mithört. Denn ich weiß nicht, ob einer in unserer Gemeinde vielleicht doch mithört. Und dann hat er mir erzählt, ja, sagte, der hat viel gelitten und er war standhaft. Der hat Jesus bezeugt und Menschen sogar dort im Gefängnis zu Jesus Christus geführt. Am Telefon, so wie man mir sagte, einer, der kompetent ist, er sagte vor Jahren, du wirst abgehört. Nun ja, was soll man da machen? Nicht, man sagt eben das Wichtigste und gewisse Dinge, die andere nicht hören sollen, sagt man dann nicht. Nicht, da muss man eben aufpassen. Also verstecken kann man sich letztlich nicht. Und als ich dann an den Grenzen war, immer wieder zum Osten hin, unsere Grenze in der DDR, das waren die schlimmsten damals. Ich weiß noch, wie ein Offizier mich da anhielt und durchsuchte alles. Er wollte etwas finden und dann hat er es doch nicht gefunden. Ich hatte nämlich meine Bücher mit rübergenommen, was ich gar nicht durfte. Er sagte zu mir, hören Sie mal, wir kennen Sie genau. Und wir kennen das und dann zählt er auf. Wir kennen die Missionswerke alle. Alles ausgeforscht. Und deshalb ist es immer gut, wenn man sich gut benimmt, nicht? Und dass wir wirklich als Christen leben, zeugnishaft sind. Auch am Telefon sogar. Nicht wahr? Wir werden ausgeforscht. Nicht nur Gott kennt uns, sondern auch Menschen wollen uns kennenlernen. Wir sehen ja, wie die Spionage groß betrieben wird in unserer Zeit, in der Politik, in der Wirtschaft, im Militär, militärischem Gebiet. Und natürlich in der Wissenschaft fordert man ja auch. Das Wort Wissenschaft sagt es ja. Wir wollen mehr wissen. Und man möchte auf die Geheimnisse der Natur und all der Dinge eben auf die Spur kommen. Aber vieles, vieles werden auch die Wissenschaftler nicht erfahren. Das sagt die Bibel nämlich in Prediger 3, Vers 11. Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk Gottes, das er getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Also die ganze Schöpfung, Anfang und alles an, verschiedene Dinge werden sie nie erfahren. Der Mensch hat also seine Grenzen, Gott nicht, aber der Mensch. Oder in Prediger 8, Vers 17, da sah ich an, das ganze Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Also, das wird zu der Wissenschaft gesagt. Und wir schätzen die Wissenschaft an sich, aber irgendwo kann sie vieles nicht sagen. Gerade wenn es dann heißt, Evolution, das ist alles von selbst entstanden. Das müssen wir dann schon nicht schlucken. Dann bleiben wir lieber bei dem, was die Bibel uns sagt. Interessant ist, dass wir in der Bibel auch Leute erleben, die alles wissen wollten. Und es gibt sogar Spione in der Bibel. Ich will sie nur ganz kurz anführen. Sarah war keine Spionin, aber die horchte heimlich an der Zeltwand, was Gott mit ihrem Mann sprach. Und dann hört sie, dass sie mit 90 Jahren noch ein Baby kriegen soll. Und da lacht sie innerlich, nicht mal laut. Und dann sagt Gott, du hast gelacht. Und sie sagt, nee, habe ich nicht. Aber Gott hat sogar in ihr Herz hineingesehen. Gott kannte die Sarah. Aber sie wollte eben auch wissen, was los ist. Oder ich denke an Rebekka. Die hört nun, wie eben Isaak, ihr Mann, zu dem Esau sagt, so, jetzt geh mal in den Wald und schieß mal ein Reh. Und dann machst du mir ein schönes Festessen und danach werde ich dich segnen. Sie hörte. Ist ja gut, das Segnen. Aber eigentlich soll er doch den anderen segnen. Gott hat mir gesagt, der Jüngere, der soll die Herrschaft haben. Und nicht der Esau. Es war also nicht nur ein Hintergehen, wie manche denken, sondern sie wollte auch auf der Linie Gottes bleiben. Also sie hat gehorcht und dann hat sie eben den anderen verkleidet, als wäre er der Esau. Also wir sehen ein Abhorchen. Oder ich denke an die 12 Kundschafter. Die werden aus der Wüste ausgesandt. Sie mussten dann noch 32 Jahre durch die Wüste wandern. Und 2 Jahre waren schon vergangen. und sie sollten Kanaan ausspionieren. Wie das Land aussieht, so sagt Gott, und wie eben auch die Menschen dort sind. Er hatte ihnen das Land geschenkt, aber erforschen sollten sie es selber. Sie sollten es kennenlernen und dadurch Mut gewinnen. Aber leider waren die 10 von ihnen ungläubige Leute. Dann die 2 Kundschafter, die durch Josua in diese Festung Jericho eingeschmuggelt wurden, die bei der Hure Rahab sich versteckten. Das waren auch Spione. Und die Polizei hat sie gesucht und nicht gefunden. Rahab hat sie versteckt, weil sie Glauben hatte an Jahwe, an den Gott Israels. Sie sagte, wir haben alles gehört, was Gott an euch und für euch getan hat und dass er euch unser Land gegeben hat. Und nun sucht sie die Rettung. Ja, sie wusste viel und hier haben die 2 Spione, vieles eben erfahren. Oder ich denke an Gideon und seinen Diener Pura. In Richter 7 lesen wir davon. Die Midianiter hatten wieder angegriffen und jetzt sollte er sie bekämpfen, aber nur mit 300 Leuten. Wir kennen die Geschichte, die beim Trinken da ausgesucht wurden an der Quelle Harod. Und jetzt wollte er doch wissen, wie ist die Stimmung bei denen. Und Gott sagte, dann geh du mal hin mit deinem Diener Pura zu dem Lager der Midianiter bei dem Hügel More, den man heute noch wunderschön sieht. Und dann hört er, wie die Wachen, die dort standen, miteinander redeten, wie sie feige waren und sagten, ja, Gott hat denen den Sieg gegeben und so weiter. Also diese Spionage war sehr ermutigend eben für Josua und das Volk Israel. Aber dann gibt es auch wieder das Schlechte im Neuen Testament in Lukas 20, Vers 20. Da lesen wir, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie lauerten ihn auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich. Wollten ihn reinlegen. Und wie oft haben sie das versucht? Spione, wie können wir Jesus am besten kriegen? Und das wird immer wieder sein, auch bei Paulus. Er muss diese Feststellung machen. Wir lesen das in Galater Kapitel 2, Vers 4. Er klagt über heimlich eingedrungene falsche Brüder. Er sagt, damit sie uns knechten, unterjochen können, damit sie uns da so einen Strick drehen können. Und da müssen wir eben auch wachsam sein, aufpassen. Also, wir werden ausgeforscht und von der Welt ganz besonders. Auch die Arbeitskollegen, wenn wir gläubig sind, die forschen uns schon auf. Die gucken uns genau auf die Finger an, was wir sagen und wie wir reagieren. Also, deshalb sollten wir wirklich als Christen überall leben. Natürlich wollen wir Gläubige auch vieles erfahren, auch die Geheimnisse Gottes. Und wir dürfen in der Bibel danach forschen. Das, was Gott uns geben will, das zeigt uns in der Bibel. Alles andere bleibt verborgen. Wir finden das in 5. Mose, in Kapitel 29, Vers 28. Ich war das, was der Herr will, das gibt er uns und das andere bleibt geheim. Das würden wir vielleicht auch gar nicht verstehen. Und das ist gut so. Aber wir lesen zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 12, da heißt es, dass es Dinge gibt, welche die Engel sogar sehen möchten oder erleben möchten, die hineinzuschauen, es begehren in die Geheimnisse Gottes. Zum Beispiel auch, was die Kinder Gottes erlebt haben. Die ganze Errettung, die Erlösung haben sie ja nicht erfahren. Sie waren immer Diener Gottes. Sie wissen vieles mehr als wir. Aber interessant ist, sie begehren das. Sie möchten das am liebsten auch erleben. Diese Gotteskindschaft, die sie eben sehen an uns. Das schreibt Petrus. Oder wir sehen in Epheser 3, Vers 8 bis 10. Da sagt Paulus, mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Die himmlischen Wesen hören über die Gemeinde, die Gottes Wort predigt, bestimmte Wahrheiten, obwohl sie manches wissen müssen. Aber hier, Paulus schreibt es, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Interessant. Geheimnisse. So wie die Engel eben manches in der Hinsicht erfahren möchten, wie wir es gerade gelesen haben. Wir als Gemeinde Christi, wir erfahren manche Geheimnisse, zum Beispiel das Geheimnis des Evangeliums, das bisher verborgen war. Das hat die ganze Welt damals nicht gehört, nicht wahr? Bis Jesus kam, war das alles verborgen. Paulus schreibt davon. Das Geheimnis des Christus, wer er ist, der Messias überhaupt. Dann das Geheimnis seines Heilplanes an der Welt, an Israel, an der Gemeinde, finden wir alles nur in der Bibel. Oder das Geheimnis der Gesetzlosigkeit von Satan her und alles, was mit der Endzeit, mit dem Antichristen und all dem zu tun hat, finden wir nur in der Bibel. Oder das Geheimnis der Hure Babel oder die Vollendung des Geheimnisses Gottes, wie wir es lesen in Offenbarung Kapitel 10, Vers 7. Und dann das Geheimnis des Glaubens und einige andere Dinge. Alles das erfahren wir aus der Bibel. Manchmal auch nur begrenzt. Das aber, was nötig ist, das erfahren wir. Aber es ist auch so, dass Satan und seine Dämonenwelt uns auskundschaften. Von denen werden wir auch beobachtet. Wir finden das zum Beispiel in Hiob 1 von Vers 7 an und in Hiob 2. Nämlich, Gott fragt Satan, der als abgefallener Engel zu dieser Engelskonferenz kommen muss, wo kommst du her? Und so weiter. Und was sagt er? Ich komme vom Durchstreifen der Erde. Und ich komme vom Umherwandern auf ihr. Und dann fragt Gott, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Natürlich. Was sagt er? Der Teufel, der ist gottesfürchtig. Du, Gott, hast sein Haus und alles, was er hat, unter seinen Schutz gestellt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und du hast ihn reich werden lassen. Der kennt ihn genau. Und dann sagt er, an den konnte ich nicht ran. Was ist es? Wir sind unter dem Schutz des Herrn. Der Teufel weiß es. Er sucht immer eine Lücke. Er sucht immer eine Schwachstelle. Und leider geben wir manchmal diese Schwachstellen eine Blöße. Und dann rutschen wir manchmal in Sünde und Schuld hinein. In 1. Korinther 4, Vers 9 heißt es, denn wir sind der Welt ein Schauspiel, ein Theatron. Als wenn wir auf der Bühne wären, wir spielen etwas und alle gucken zu. So sehen wir ein Schauspiel der Welt, sowohl den Engeln als den Menschen. Die Engel und auch die abgefallenen Engel beobachten uns auch. Oder in Lukas 22, nicht? Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt und so weiter. Und er möchte, dass ihr an ihn ausgeliefert werdet, dass er kundschaftet euch aus. Und Jesus sagt, aber ich habe für dich gebetet. Und das dürfen wir wissen, dass der Herr auch der Fürsprecher beim Vater ist für uns. Ja, Gott kennt uns, das sehen wir als nächstes. Und er forscht uns aus zum Guten, nicht zum Bösen. Gott steht nicht bloß immer da jetzt und wartet, ha, wenn er was falsch macht, dann schlage ich aber rein. Manche stellen sich Gott so vor. Sondern wenn wir wiedergeboren sind, ist Gott unser Vater. Und der rechte Vater will immer das Gute für die eigenen Kinder. Auch wenn sie versagen, mal was Böses tun, er will uns zurechtbringen. Aber er beobachtet uns. So wie rechte Eltern ihre Kinder beobachten, damit sie nicht ins Unglück hineinlaufen. Und hier sehen wir es im Psalm 139. Ich meine, wie er uns sieht, wie er uns kennt schon von Mutterleib an. Da, wo wir ein Embryo waren. Nur so ein Pünktchen nur, sonst nichts. Nicht viele sagen ja heute, ach, ist ja bloß ein Knubbel, so ein Fleischknubbel, den können wir wegtun. Nein, nein, es ist ein Mensch. Und von da an kennt der Herr uns schon. Und nicht bloß als kleines Wesen. Er sieht schon unser ganzes Leben. Das können wir gar nicht vorstellen. Er sieht alles im Voraus schon. Jeden Tag. Ja, wieso ist das so festgelegt, dass wir gar nichts entscheiden können? Doch, wir haben auch eine Verantwortung. Wir müssen uns recht entscheiden. Gott will Freiwillige. Wir sind keine Hampelmänner, die so an Fäden gezogen werden. Sondern Gott will uns in der richtigen Bahn leiten. Aber wir haben einen eigenen Verstand, einen eigenen Willen. Und damit sollen wir, dass wir uns kundtun, dass wir Gott lieben, mit unserem Gehorsam den Weg gehen. Aber er kennt unseren Weg im Voraus. Und wir sehen ja, wie er immer wieder auch Menschen darauf aufmerksam gemacht hat. Hier heißt es im Psalm 94, Vers 11, der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Er kann in unser Denken hineinsehen. Oder wir sehen es zum Beispiel in 1. Mose 4, wo Kain böse Gedanken hat. Und dann warnt Gott ihn und sagt, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über mich. Er sieht, er ist in Gefahr und er warnt ihn und trotzdem er lässt sich nicht warnen. 1. Samuel 16, Vers 7, der Herr sieht das Herz an. Er hört nicht nur unsere Äußerungen, sieht nur, was wir tun, sondern er kennt unsere Herzen ganz genau, auch ob wir aufrichtig sind. Wir sehen weiter, Gott sieht auf uns in jeder Lebenslage und er ist auch besorgt um uns in seiner Liebe. Wir sehen wieder bei Hiob 1, Satan muss es zugeben, du hast Hiob beschützt und du hast ihn gesegnet. Und Jesus sagt es, der Vater im Himmel, er weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Matthäus 6, Vers 8. Er beobachtet uns, er weiß, die Gemeinde braucht das, deine Witzens brauchen das. Ja, es ist so. Im Voraus, natürlich sollen wir dann trotzdem noch beten. Aber wir versorgen uns oft. Und grübeln, können nachts nicht einschlafen, was machen wir bloß, was machen wir bloß. Und dabei weiß der Vater schon. Und wir sollen ihn nur bitten. Er will gebetet sein. Aber er kennt uns ganz genau. In Lukas 12 heißt es, Vers 22 und die folgenden, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, und für den Leib, was ihr anziehen sollt. Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, und Gott ernährt sie doch. Ein wunderbares Beispiel. An anderer Stelle spricht er von den Sperlingen. Und ich habe vor meinem Fenster immer wieder Sperlinge. Früher habe ich sie nicht leiden können. Aber ich muss sagen, ich habe die Sperlinge lieb. Ich freue mich immer, wenn sie kommen. Und erinnern mich immer an das, was Jesus gesagt hat. Seid ihr nicht viel mehr als sie. Wenn der Vater im Himmel schon für die Sperlinge sorgt, ohne seinen Willen fällt keiner tot vom Dach. Wir sind viel mehr, nicht nur etwas, wir sind viel mehr. Euer Vater weiß, was ihr benötigt. In Markus 6, 48, Jesus sorge um die Jünger in der Seenot. Er war abseits auf einem Berg und hat gebetet. Und die waren auf dem See Genezareth, es war ein Sturm. Und es heißt dort, dass sie Not litten. Eigentlich dieses Wort bedeutet so viel, die quälten sich ab. Das war wie eine Folter. Die waren in einer Angst. Und er sieht es von Weitem. Und er kümmert sich um ihn. Was tut er? Er geht auf den See und steigt zu ihnen ins Boot. Er weiß alles. Er kennt alles. Jesus kennt die Seinen und ist stets bei ihnen. In jeder Situation, in jeder Plage, in jeder Anfechtung, bei jeder Trauer, bei jedem Weh, Einsamkeit. Habe jetzt einen jungen Freund verloren, er kam immer wieder mit nach Israel und war der Enkel eines meiner Freunde, der auch da immer mitkommt. Ein ganz treuer, junger Freund mit 26 Jahren. Er liebte den Herrn, war ein Zeugnis und hatte immer wieder mal epileptische Anfälle. Und wisst ihr was? Die waren oben an der Nordsee und da fiel er durch den epileptischen Anfall ins Wasser, ganz tief am Quai und ist ertrunken. Das war ein Schmerz. Und die Mutter, die ich ja nun gut kenne, sie sagte, ich wundere mich, dass ich so getragen werde, dass ich trotzdem getrost bin. Ich habe meinen Sohn verloren, aber so viele beten für mich und Gott sieht ja meinen Schmerz. Er hat mir doch innerlich Frieden geschenkt. Das ist es. Das, was ein Mensch ohne Gott nicht hat. Wie sind wir doch so gut dran? Wir können dem Herrn danken. Oder Offenbarung 2, Vers 13. Jesus sagt zu der Gemeinde in Pergamon, ich weiß, wo du wohnst. Da wohnt der Teufel. Der Satan wohnt da. Jetzt sagt er nicht, jetzt verschwindet mal von da. Gründe woanders eine Gemeinde. Nein, bleibt mal da. Seid standhaft. Ich bin ja auch da. Ich kenne deine Situation und ich werde eingreifen. Manchmal haben wir das Gefühl, als wenn der Satan da wohnt, wo wir sind, nicht? Oh ja, das Gespür ist manchmal so da. Und doch ist der Herr Jesus da und der ist größer. Und das wissen wir. Satan fürchtet den Herrn Jesus. Die Dämonen glauben auch und zittern. Das müssen wir in unsere Situation hineinnehmen, in unseren Alltag. Wenn der Teufel auch da wirkt, Jesus ist größer und er kennt unsere Lage und er kümmert sich darum. Der allwissende Gott sieht schon die Zukunft und gestaltet sie. Deine Augen sahen mich schon, als du als ungeformter Keim sozusagen in dem Leib der Mutter warst. Alle Tage, die noch werden sollten, nicht wahr? Als noch keiner da war, kennt er schon. Ja, das ist ein Wissen, das wir nicht so ganz hier reinkriegen, nicht wahr? Mit dem Begreifen. Wir sehen, wie Gott geplant hat, in Micha 5, Vers 1 sehen wir, 700 Jahre im Voraus sagt der Prophet Micha, wo Jesus, der Heiland, geboren wird. Wo? In Bethlehem, in Juda. Oder 1. Könige 13, Vers 2. Da ist ein junger Prophet, der einen Gottesdienst stört. Nämlich bei Jerobeam, dem gottlosen König, der sich zu einem Priester aufgeschwungen hat. Und da ruft er nun dazwischen ein Gerichtswort und sagt, auf diesem Altar wird einmal einer, der mit Namen Josia genannt wird, die Knochen der Götzenpriester verbrennen zum Gericht. Und der Mann lebte noch nicht. 300 Jahre später tritt er dann auf. Das können wir mal nachlesen in der Bibel. Es erfüllt sich das Wort und er hat alle Knochen von den Götzenpriestern verbrennen lassen. Er hat es selbst überwacht. Josia, 300 Jahre im Voraus. Oder ich denke im Neuen Testament, wie Jesus sagt, als Nathanael zu ihm kommt, durch Philippus ist er hergeführt, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und was sagt Nathanael? Du bist Rabbi, du bist Gottes Sohn. Nur du konntest das wissen. Du bist der allmächtige Sohn Gottes und der Allwissende. Oder die Samariterin am Jakobsbrunnen. Nicht wahr? Die wird angesprochen. Jesus sagt, 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Er kennt sie ganz genau. Er deckt eins nach dem anderen auf und sie kommt dann wirklich zum Glauben. Und so die heutige Lage im Osten, im Nahen Osten. Im Voraus wird gesagt, dass Jerusalem ein Brennpunkt sein wird. Es wird ein Taumelbecher sein, es wird ein Laststein sein für alle Völker und für die arabischen Völker ganz besonders. Das erleben wir heute schon. Gott hat das im Voraus gesagt, schon durch Zacharia, Kapitel 12, Vers 2 und 3. Oder die Zeit der Verfolgung, Offenbarung 2, Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Das weiß er im Voraus. Und er sagt nicht, ihr bekommt diese Drangsal nicht, ich werde das alles umlenken. Nein, er lässt sie hineinkommen, damit sie sich bewähren können und gibt Kraft dazu. Und Wir sehen diese 10 Tage, ob es nun wirklich 10 Tage sind, ich weiß es nicht genau, aber hier sehen wir daran, dass Gott das Leiden festlegt, bis hierher und nicht weiter. 10 Tage und nicht mehr. Und so auch in unsere Situation. Wir kommen oft hinein und dann sagt Gott, jetzt ist Schluss. Du hast dich bewährt, ich habe dich ein Stück glaubensmäßig auch vorangebracht und so weiter. Ich habe meine Größe, meine Herrlichkeit gezeigt und dann haben wir wieder etwas erfahren beim Herrn. Das ist das Wunderbare. Er weiß alles. Der allwissende Gott wird aber auch einmal Richter sein. In diesen Gerichten wird nichts verborgen bleiben. Einmal für die Gläubigen auch, vor dem Richterstuhl Christi, 1. Korinther 3. Die Frage ist, haben wir Holz, Heu, Stroh gewirkt, was verbrennt? Oder haben wir Gold, Silber, Edelsteine bildlich dargestellt oder Frucht gebracht? Das ist entscheidend. Und er kennt das ganz genau. Es ist alles aufgeschrieben und Gott braucht es nicht mal aufschreiben. Gott weiß alles. Oder 2. Korinther 5,10. Denn wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch das Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Also Gott weiß es. Er registriert es und Gott belohnt es auch dementsprechend. Auch beim Völkergericht. Das ist das Gericht, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Wenn das tausendjährige Reich beginnt, die Völker, die übrig geblieben sind im Kampf gegen Jerusalem. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle, mit seinen Engeln und so weiter, dann werden alle Völker vor ihm versammelt. Und Joel 4 erklärt, wozu das Gericht ist, nämlich, wie die Völker zu Israel gestanden haben, wie man sie, die Juden, behandelt hat. Gott weiß das auch. Und dann schließlich beim großen weißen Thron. Nach dem tausendjährigen Reich wird das Gericht vor dem großen weißen Thron oder ja das jüngste Gericht sein, wie wir auch sagen. Es ist das letzte. Da sind die Gläubigen nicht drin. Die sind beim ersten dabei. Nämlich, wo es da um Lohn geht oder nicht Lohn oder wenig Lohn oder viel. Sondern hier sind alle dabei, die bei der Entrückung und bei der ersten Auferstehung nicht dabei waren. Und dann werden Bücher aufgetan. Und auch das Buch des Lebens. Wer steht im Buch des Lebens? Wer nicht, wird verloren gehen. Und die anderen werden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht. Je nachdem, wie schlimm einer gewesen ist. Gott wird Gericht sein. Er legt dann das Strafmaß fest. Und deshalb sollten Menschen aufgerufen werden, dass sie sich bekehren, damit sie nicht in dieses Endgericht noch kommen. Und nun hier die Bitte am Schluss. Im Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das ist eine Bitte sogar. Nicht ein Flüchten, sich verstecken, sondern einfach die Bitte, Herr, erforsche mich, damit ich erkenne, wo ich stehe. Zeig mir durch dein Wort, durch deinen Geist, wo ich vielleicht doch mich verändern soll, wo ich mehr in die Heiligung hineingehen soll, wo ich Dinge in den Tod geben soll. Und dann hilfst du mir zu wachsen im Glauben, um zu deiner Ehre zu leben. Erforsche mich bitte. Und das ist wirklich eine Bitte, die zum Segen führt. Und deshalb müssen wir uns auch prüfen am Wort Gottes. Gott redet ja durch sein Wort zu uns und zeigt uns, wo wir stehen. Wollen wir ehrlich in der Bibel forschen? Nicht nur die Lieblingsstellen raussuchen, sondern auch das lesen, was vielleicht den Finger auf den wunden Punkt legt. Uns dann beugen und ganz neu dem Herrn das ausliefern und fröhlich unsere Straße sehen. Denn wir wissen, der Herr segnet uns, er liebt uns, er weiß alles zu unserem Besten. Und er kennt deine Situation und er wird auch mit dir gehen in den neuen Tag, morgen, die nächste Woche, die Zukunft und solange Gott dich hier auf dieser Erde lässt. Und dazu segne dich der Herr in besonderer Weise. Wollen wir noch beten. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Leben kennst, unsere Herzen kennst. Nur wir kennen uns oft nicht selber so. Deshalb bitten wir dich, erforsche unsere Herzen, damit wir uns sehen, wie du uns siehst und Dinge aus dem Weg räumen, unter dein Blut bringen, damit wir heilig, gerecht und rein sind und vor dir wandeln und von dir gesegnet werden können. Und so auch ein Zeugnis sein können vor dieser Welt. Bewahre uns, dass Satan uns ausforscht und die Schwachstellen findet. Zeige du sie uns, damit wir sie verschließen, um siegreich durch dieses Leben zu gehen, zu deiner Ehre. Und wir beten dich an. Amen. Amen.